Willkommen zurück beim namenlosen Manga-Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir für die Folge überlegt habe. Make me shut up and kiss me. Make me shut up and kiss me. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, glaube ich zumindest, dreht sich heute alles um Reihen, die ihren Reiz und auch in gewisser Weise ihren Wert für mich hauptsächlich über eine konkrete Stimmung kommunizieren. Und welche Reihen das genau sind, erfahrt ihr aber natürlich erstmal, wie immer, nach einem kurzen Gelesen-Update. Und das beginne ich heute mit einem Webcomic. Ich habe mich nämlich in den letzten Tagen ganz schön in einem verrannt. Ich hatte einfach zu wenig Lesestoff in meinem Salon dabei und eine Kundin hatte spontan abgesagt, also habe ich gelesen und gelesen und gelesen und plötzlich war alles weg. Ich habe zu meinem Handy gegriffen, habe die Webtoon-App geöffnet und direkt mit Omniscient Reader begonnen. Ganz einfach, weil es mir vorgeschlagen wurde, direkt, und ich anscheinend super willenlos war in dem Moment. Die Prämisse lässt sich auch ganz kurz zusammenfassen. Es geht um einen Mann Ende 20, der ein recht unspektakuläres Leben führt. Am liebsten würde er sich den ganzen Tag in seine heißgeliebten Webnovels flüchten. Und plötzlich wird eine dieser, ich glaube sogar seine liebste Webnovel ist es, seine liebste Webnovel schwappt plötzlich in die Realität über und die ganze Welt versinkt im Chaos. Und natürlich kann er aufgrund seiner ganzen Kenntnisse perfekt durch das Geschehen navigieren. Mittlerweile bin ich bei Kapitel 27 und bisher ist das, was ich gelesen habe, einfach fantastisch. Also so einen Sog habe ich bei einem Webcomic schon lange nicht mehr empfunden. Ich musste mich regelrecht zwingen, mit dem Lesen aufzuhören, das Handy wegzulegen und mich auf die nächste Kundschaft vorzubereiten. Und das spricht ja schon Bände. Und es sind nicht mal die Charaktere, die mich so bei der Stange gehalten haben. Es wird einfach eine total kompromisslose Dringlichkeit entwickelt, der ich nicht entkommen konnte. Und wenn irgendwas kompromisslos erzählt wird, bin ich eigentlich immer sofort dabei. aber warum ist es denn so kompromisslos und so dringlich? Also diese neue Realität besteht aus Mini-Quests für die Menschheit und die enden meistens doch ziemlich tödlich. Und das heißt halt auch, dass es ein Level-System für die Charaktere gibt und an dem Aspekt sollte man sich dann halt nicht stören. Ich habe das jetzt schon öfter gehört und gelesen, dass das häufig nicht so gern gemocht wird, aber ja, hat mich jetzt nicht gestört. Von der Prämisse her kann ich auch verstehen, warum man diese Serie so oft mit Solo-Leveling vergleicht, weil eben auch hier videospielähnliche Quests in unsere Realität strahlen und es gilt einfach immer stärker zu werden, um diesen Quests gerecht zu werden. Vom Lesegefühl her habe ich den Vergleich aber nicht verstanden, weil mich Solo-Leveling einfach schon vor langem abgehängt hat, zumindest als Comic-Adaption. Mal gucken, wie lange mich Omniscient Reader bei der Stange hält. Das gibt's jedenfalls auf der Webtoon-App und läuft da aktuell auch noch. Und das Ganze basiert auf einer Webnovel, die man auf webnovel.com lesen kann. Habe ich bis jetzt aber noch nicht gemacht. Und Webnovel ist auch ein gutes Stichwort, weil ich mit einer Isekai-Webnovel begonnen habe. Ich habe die News gelesen, dass einer meiner Lieblingsverlage, Tiny Task, ich muss das immer wieder erwähnen, genau diese Webnovel in Printform veröffentlichen möchte oder auch wird. Und dann wollte ich auf jeden Fall mal reinlesen, um zu schauen, ob mir auch das gefallen wird und ob auch das bei mir einziehen wird. Und die Novel heißt Omnigrim und kann auf honeyfeed.fm gelesen werden. Ich werde das in die Folgenbeschreibung packen, den Link zu der Novel, wie immer halt. In Omnigrim geht es um einen Gamer, der in einer fremden Welt erwacht und neben sich plötzlich ein sprechendes Grimoire findet. Und das wird ihm direkt von einem Succubus gestohlen. Natürlich will er es dann wieder zurückholen und wird unterstützt von einer Polizistin, einer Prinzessin und einem blinden Attentäter. Ich bin jetzt mittlerweile bei Kapitel 10 und es gefällt mir richtig gut. Also es ist kurzweilig und spannend erzählt, hat einen schrägen und ziemlich nerdigen Humor und bestimmt gibt's ganz viele Anspielungen, die ich nicht verstanden habe. Aber der Humor sagt mir auf jeden Fall richtig zu. Und ich lese jetzt mal nicht weiter, weil ich auf die Printversion warten möchte. Das gefällt mir, das weiß ich jetzt. Insofern Hat sich da jetzt auch schon so eine gewisse Vorfreude entwickelt? Und weil die gedruckte Ausgabe vom Autoren nochmal überarbeitet wird, werden die ersten 10 Kapitel auch keine pure Wiederholung für mich werden. Also ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Und zum Schluss dieses Gelesen-Updates wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass ich mich im Zuge meiner nicht mehr ganz so neuen Liebe für Shoujo-Manga kopfüber in die Werke von Yoko Maki gestürzt habe. Das ist für mich so der letzte Schritt irgendwie, den ich gehen wollte und musste. Ich saß letzte Woche da und dachte, ich brauche mehr Glitzer in meinem Leben und ich brauche mehr Glitzer in meinem Manga-Regal und habe dann einfach mal angefangen, mich quer durchs Schaffen zu lesen. Ich bin mittlerweile bei der dritten Yoko Maki-Reihe und kann, glaube ich, da eine Tendenz feststellen, dass mir die älteren Sachen definitiv um einiges besser gefallen. Aber auch das Neuere ist dann doch irgendwie so entwaffnend zuckrig und ich glaube, vor einem Jahr hätte ich es auch noch richtig kacke gefunden. Ich glaube, ja, in eine von ihren Reihen habe ich auch mal reingelesen, war mir viel zu banal zu dem Zeitpunkt, aber jetzt aktuell der Himmel auf Erden. Aber ja, zu Yoko Maki gibt es dann Ausführliches zu berichten, wenn ich meinen wahrscheinlich sehr endlosen Shoujo-Marathon starten werde. Vielleicht wird es eine Folgenreihe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aufziehen werde, aber da werde ich auf jeden Fall noch näher auf die Mangaka eingehen. So, genug geupdatet. Jetzt geht's erstmal los mit dem Viben. Wir viben jetzt miteinander. Die Idee zu dieser Folge hatte ich schon vor einer ganzen Zeit. Denn ich habe mir auf der letzten Animagic Arcana gekauft. Also nicht Dawn of Arcana, sondern diesen koreanischen Manhwa, der bei Egmont erschienen ist. Ich habe das gelesen und wusste, um diese Reihe muss ich eine Podcast-Folge basteln. Und dann sind noch so viele tolle andere Reihen dazugekommen, dass das, glaube ich, die am wenigsten besondere jetzt hier ist in dem Ganzen. Aber das wertet das Ganze so ab. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal zurück, aber werde es nicht neu aufnehmen. Kurz zur Prämisse. Arcana spielt in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting und es geht um ein Mädchen, das die Sprache der Tiere versteht und sprechen kann. Und sie bekommt vom König den Auftrag, sich auf eine Reise zu begeben, deren Ziel nur sie aufgrund ihrer Fähigkeiten erreichen kann. Und natürlich wird sie auf dieser Reise unter anderem auch von einem mysteriösen, fremden, wunderschönen Mann begleitet. So, und jetzt fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer, die Erfahrung in Worte zu fassen, die ich beim Lesen gemacht habe. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, vielleicht funktioniert das bei euch ja genauso wie bei mir, keine Ahnung. Schaut euch mal die Cover der Reihe an und achtet darauf, was das Betrachten mit euch macht. Also vielleicht habt ihr eine initiale Reaktion darauf oder vielleicht müsst ihr diese Illustrationen erstmal ein bisschen auf euch wirken lassen. Aber genauso, wie sich das Betrachten anfühlt, genauso war auch das Lesen für mich. Wie so ein wunderschöner, fantastischer und irgendwie auch leicht morbider Traum. Und abgesehen davon kann ich wirklich sehr, sehr wenig zu der Reihe sagen. Deswegen ist es auch so, ja, ist alles so schwammig. Ich versuche jetzt einfach mal weiterzureden und vielleicht kommt was Sinnvolles bei rum. Also ich habe von anderen gehört, dass sie die Geschichte nicht nachvollziehbar erzählt fanden oder dass sie das Character Design total abgeschreckt hat. Aber das war für mich einfach gar nicht relevant, denn das Lesen hat sich für mich tatsächlich so angefühlt und Achtung, jetzt wird's richtig kitschig und es tut mir leid für diese schlechte Metapher, aber es hat sich angefühlt, als würde man die Augen schließen und so weggespült werden, wie in so ein Traumland. Und Träume sind ja einfach nicht immer schlüssig und auch nicht nachvollziehbar. Und trotzdem will man manchmal nicht diese empfundene Stimmung nach dem Aufwachen loslassen. Und genau dieses Phänomen gab es hier. Also ihr seht, das ist schwierig. Und dazu kommt auch noch, dass Arcana in Deutschland nach Band 9 abgebrochen wurde. Die Reihe hat in Korea nur 11 Bände. Keine Ahnung, warum man sich entschieden hat, die letzten beiden nicht auch noch zu bringen. Aber ihr seht, es gibt einfach nicht so viele Gründe, die für diese Reihe sprechen. Ich werde die Bände trotzdem niemals verkaufen und ich werde mir immer mal wieder eine Auszeit in dieser wundervollen Traumwelt gönnen. Wahrscheinlich jetzt auch gleich nach der Aufnahme. Ich habe mir jetzt selbst so Lust drauf gemacht mit meinem unkonkreten, undefinierten Geschwurbel. Und jetzt habt ihr auch schon den schlimmsten Teil dieser Folge überstanden, denn zu der nächsten Reihe kann ich deutlich mehr sagen und sehr viel konkreter darüber sprechen. Es geht nämlich um Blame. Zum Inhalt lässt sich unter anderem auch eine etwas unorthodoxe Parallele ziehen vielleicht, denn das Ganze spielt in einem Sci-Fi-Cyberpunk-Setting und unser Protagonist arbeitet sich durch verschiedene Ebenen eines Abgrunds nach oben und je höher er kommt, desto gefährlicher wird es für ihn. Er hatte ein konkretes Ziel. Und ich musste beim Lesen tatsächlich so ein bisschen an Made in Abyss denken. Nur, dass es halt umgekehrt ist. Bei Made in Abyss wartet ja dieser Abgrund mit schrecklichen Überraschungen auf einen, je tiefer man hinabsteigt. Und hier ist es direkt andersrum. Jetzt will ich aber gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, denn eigentlich reden wir ja über Reihen, die über Stimmung kommunizieren. Und Blame schafft das in meinen Augen eben besonders gut, weil die Stimmung über die Zeichnung transportiert wird. Und Blame verzichtet fast komplett auf Dialoge oder anderweitig eingesetzte Worte. Insofern springen einen die Kälte und diese Isolation dieser Welt und dieses Abgrunds förmlich an. Also die kriechen so aus den Seiten raus, über die Hand, rein in sämtliche deiner Körperöffnungen und lassen dich nicht mehr los nach dem Lesen von so einem Band. Das war wirklich schrecklich und ekelhaft und gruselig und fesselnd. Ich habe das Lesen tatsächlich als sehr ungemütlich und unbequem empfunden, aber ich konnte mich einfach nicht entziehen. Es gibt so viele Geheimnisse und so viele Mysterien, die wahrscheinlich nie gelüftet werden, beziehungsweise habe ich bestimmt auch einfach die Hälfte übersehen, denn die Handlung wird einem eben nicht häppchenweise auf einem Silbertablett präsentiert. Man muss die Seiten schon sehr achtsam betrachten, um folgen zu können. Sonst stellt sich hier in erster Linie als einzige Stimmung wahrscheinlich totale Verwirrung ein. Ich weiß auch noch, dass ich den ersten Band gelesen habe und nach der Hälfte gedacht habe, was ist hier los? Das fordert mich so unglaublich. Sowas habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gelesen. Ich muss da ganz anders am Ball bleiben. Also alles nochmal zurück auf Null und von Neuem gestartet. Das war so mein erster Kontakt mit Blame. Und auch jetzt, wo ich es gelesen habe, muss ich sagen, dass diese super spannende und faszinierende Welt wahrscheinlich total abhängt von meiner Auslegung und meiner Interpretation. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass ich diese ach so faszinierenden und spannenden Bände nur an sehr bestimmten Tagen lesen konnte. War ich zu abgelenkt, konnte ich der Handlung einfach nicht folgen und war ich zu dünnhäutig, konnte ich diese ekelhafte Kälte und dieses Gefühl von totaler Einsamkeit, die diese Reihe in mir ausgelöst hat, nicht mehr loswerden. Und das kann man, glaube ich, schon als Meisterleistung dieses Mangaka bezeichnen. Also nicht jeder kann ja den Tag des Lesenden oder der lesenden Person nachhaltig verderben. Also gut gemacht, wenn man das so sagen kann. Jetzt kommen wir aber zu etwas sehr viel Schönerem und Farbenfroherem, aber nicht weniger Verwirrenden. Denn ich möchte über einen Anime sprechen, der mich geplättet, euphorisch, demütig und vor allem ziemlich ratlos zurückgelassen hat. Habe ich noch irgendein Wort vergessen? Nee, ich glaube, das war's. Die Rede ist von Children of the Sea. Jetzt muss ich mich wirklich sehr konzentrieren darauf, den Inhalt wiederzugeben, um nicht wirklich komplett alles durcheinander zu bringen. Also es geht um ein Mädchen. Geht schon mal gut los. Es geht um ein Mädchen, das in einem Aquarium arbeitet und aushilft und dort zwei Jungen kennenlernt, die angeblich bei Seekühen im Meer aufgewachsen sind. Und die drei scheinen eine besondere Verbindung zum Ozean zu haben und wollen einem einmaligen Naturphänomen auf die Spur kommen, das die Unterwasserwelt maßgeblich beeinflussen wird. Und ab jetzt wird alles ganz krude und wild und auch wieder hier pure Interpretationssache. Denn es wird nicht nur sehr, sehr wild, es wird auch sehr, sehr groß und massiv und sehr, sehr kryptisch. Und ich glaube, das hat Methode. Ich bin da was Großem auf der Spur. Nee, ich glaube, das ist bewusst so eingesetzt, um diese Überforderung auszulösen bei den ZuschauerInnen. Diese Überforderung, die muss ich einfach einstellen, um die Message rüberzubringen, die der Film für mich hat. Vielleicht seht ihr das jetzt alles anders. Wahrscheinlich haben wir alle sehr unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Film gemacht. Aber für mich hat der Film einfach eine sehr tröstende Message. Und so wild und kryptisch und verwirrend alles ist, ist die Message doch umso klarer. Und diese Aussage, diese Botschaft ist für mich, dass wir Menschen winzig klein und absolut unbedeutend sind im Kontext des großen Ganzen. Insofern sind auch unsere Handlungen natürlich aktuell im Hier und Jetzt sehr wichtig, aber im Kontext absolut nichtig. Also scheiß drauf, ob deine Kollegin dich gestern schräg angeschaut hat oder ob eine Präsentation in die Hose gegangen ist, ob dir, ach, keine Ahnung, deine Klamotten nicht mehr passen oder ob dir deine Haare ausfallen. Denn das alles spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir winzig, winzig kleinen Sand- und Staubkörnchen uns ins große Ganze einordnen. Also scheiß aufs Ego, schmeiß es am besten weg. Versuch nicht zwanghaft irgendeine Rolle in dieser Welt spielen zu müssen. Entspann dich einfach und versuch die kurze Zeit zu genießen. Und am besten richtest du dabei keinen Schaden an und im besten Fall verhinderst du vielleicht auch noch Schaden, der unsere entspannte Zeit hier verkürzen könnte. Keine Ahnung, ne? Ein bisschen Umweltschutz betreiben, ein bisschen aktiv gegen Diskriminierung vorgehen oder so. Also ich glaube, sowas ist dann doch irgendwie schon ganz wichtig, dass wir alle eine relaxte Zeit hier haben können und uns ganz entspannt unwichtig fühlen können. Aber ja, ansonsten, ach, wir wollen alle so krass gelten, gell? Das ist so vollkommen egal. Sagt der Mensch, der hier in ein Mikrofon spricht. Ach Gott. Heute entlarve ich mich vor euch. Ja, willkommen bei meiner selbsttherapeutischen Sitzung hier. Oh Gott, jetzt aber schnell wieder zurück zu Children of the Sea. Also, wo war ich? Die Message, genau. Man kann uns ja eigentlich gar nicht mehr deutlicher vermitteln, wie klein und egal und unwichtig wir sind, als mit dieser Methode hier. Also wir werden beim Anschauen so deutlich mit der Tatsache konfrontiert, dass wir einfach nichts wissen und dass wir überhaupt keine Ahnung haben und dass wir uns nur bestmöglich irgendwie alles erklären können mit unserem kleinen Gehirn, in dieser kleinen, winzig kleinen Bubble, in der wir leben, in unserer winzig kleinen Lebensrealität. Ja, aber dass dieser große Kontext unseren Horizont dermaßen übersteigt. Und mit dieser Tatsache haben wir bis zum Ende des Films hoffentlich unseren Frieden gemacht. Denn es ist einfach überhaupt nicht möglich, dem Film irgendwie zu folgen. Also gebt es einfach direkt auf, gebt euch dem Gefühl der Überforderung hin, konfrontiert euch mit dem eigenen Frust, setzt euch mit ihm auseinander, bis er sich in Resignation und Akzeptanz auflöst und fühlt im besten Fall gleichzeitig noch den Druck des Seins von euch abfallen. Krasser Scheiß hier. Oder einfach nur ultra prätentiöses Gelaber. Kann es auch sein, keine Ahnung. Trotzdem ist hier die Stimmung des Films Dreh- und Angelpunkt für mich gewesen und absolut notwendig, damit der Film für mich funktioniert. So, lassen wir das jetzt aber mal hinter uns. Und gehen zu einem kleinen, aber feinen, wundervollen Manga-Band über, obwohl wundervoll ist irgendwie das falsche Wort. Ja, egal. Egmont hat vor einiger Zeit ja die Egmont Shorts veröffentlicht, so hießen die, glaube ich. Das waren solche Kurzmanga deutscher KünstlerInnen. Und das hatte ich damals total verpasst. Vor kurzem bin ich dann bei Instagram auf einen tollen Künstler gestoßen, der eben eine dieser Geschichten veröffentlicht hatte. Und ich bin dann über ihn auch noch an ein Exemplar seines Werkes Auventreuer Love Story gekommen. Und dafür kann ich mich wirklich gar nicht genug bedanken. Jetzt aber erstmal kurz zum Inhalt, und das wird sehr schwierig, weil man bei der Kürze schnell zu viel erzählen kann, aber ich gebe mein Bestes. Ein Söldner möchte mit seiner Freundin gemeinsam den Feierabend miteinander verbringen oder vielleicht auch nur den Abend, und das Ganze läuft sehr schnell, sehr aus dem Ruder. So, fertig. So kann man die Prämisse wohl beschreiben und stehen lassen und hat trotzdem noch ein bisschen Spannung aufrechterhalten. So, warum hat mir dieser kleine, biestige Band so gut gefallen? Was aus den begrenzten Seiten hier gemacht wurde, war in meinen Augen wirklich der Wahnsinn. Ich hatte beim Lesen direkt eine konkrete, ausgearbeitete Welt vor Augen, in der dieser Söldner zu leben scheint, obwohl sich gar nicht wirklich aufs Worldbuilding konzentriert wurde. Aber allein über die Character Designs und die Designs der Räumlichkeiten wurde noch so viel mehr als nur die eigentliche Handlung transportiert. Diese flirrende Hitze an dem Abend, der Schmutz und der Dreck und die Brutalität der Welt, der aufgestaute Frust und der Druck im Söldner, der das alles dringend irgendwie loswerden musste. Man kann so viel mehr fühlen als lesen. Und wenn das schon auf paar und 30 Seiten so funktioniert, bin ich richtig gespannt auf die neuen Werke dieses Mangaka, dessen Namen ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe, oder? Also es ist Daniel Eichinger. Und den Instagram-Account werde ich auch in die Folgenbeschreibung packen. Schaut da mal ganz, ganz dringend vorbei. Optisch hat mich das Ganze auch an meine ultra heiß geliebten Klassiker erinnert, also Alita, Blame, Spriggan. Und dann habe ich im Interview gelesen, dass auch genau das seine großen Einflüsse waren. Also ich bin total begeistert und ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt. So, jetzt gibt's aber auch noch eine Reihe, die ich ständig und immer erwähne, die zu meinen allerliebsten Lieblingsreihen gehört und die man leider auch so gut wie gar nicht mehr bekommt. Aber gerade bei diesem Thema komme ich wirklich nicht drum herum, nochmal darüber zu reden. Es ist die Reihe, die ihre Stimmung derart in mir installiert hat, dass ich die Cover kaum betrachten kann, ohne direkt einen Kloß im Hals zu bekommen und ganz furchtbar sehnsüchtig zu werden. Natürlich rede ich hier von nichts anderem als Please Save My Earth. Die Handlung fasse ich jetzt auch wirklich nur noch ganz, ganz kurz zusammen. Ihr könnt es wahrscheinlich alle schon nicht mehr hören. Eine Gruppe von SchülerInnen entdeckt, dass sie die gleichen Träume zu teilen scheinen und finden heraus, dass sie wiedergeborene Seelen einer ausgestorbenen Rasse außerweltlicher ForscherInnen in sich tragen. Und die Erinnerungen und Emotionen dieser vergangenen Zeit beeinflussen dann immer mehr ihr aktuelles Leben, ihre aktuelle Realität, ihre Entscheidungen und Beziehungen, und die Grenzen scheinen immer mehr zu verschwimmen. Ich hatte kurz vor der Inhaltsangabe ein Wort benutzt, mit dem man die Reihe wirklich perfekt beschreiben kann: Sehnsucht. Jeder Charakter trägt so viel Verlangen und so viel Sehnsucht in sich und geht dabei teilweise wirklich weit über die Grenzen des Verdreht oder auch Ertragbaren hinaus. Alles an dieser Reihe ist so durchtränkt von Sehnsucht und Melancholie, und beim Lesen hatte ich teilweise wirklich das Gefühl zu zerspringen. Ne? Große, große Stimmung, die hier herrscht. Auch viel kommuniziert über die wunderschönen Zeichnungen, über die sehnsüchtigen Blicke, über die großen Gesichtsnahaufnahmen, die Augen, die sehr dominant sind, die Farbwahl bei der Covergestaltung. Ich habe förmlich, also Musik spielt auch eine große Rolle in der Geschichte, ich habe förmlich den Gesang einer bestimmten Person hören können. Ich habe die Lieder gehört, die gesungen werden. Das wird so toll transportiert und trotzdem wird das Storytelling nicht vernachlässigt. Es werden so viele Schicksale und Zeitebenen miteinander verwoben und trotzdem bleibt alles klar und nachvollziehbar. Also, ah, ihr merkt, ich liebe diese Reihe einfach mit jeder Faser meines Körpers und ich muss sie dringend nochmal komplett lesen. Also, wenn irgendjemand sehr geduldig ist und nicht so super schnell liest und Lust auf einen Buddy-Read hat, mit mir zu Please Save My Earth, dürft ihr euch sehr, sehr gerne melden. So, und jetzt könnte ich noch honorable mention-mäßig Lumen Lune erwähnen. Das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Die Reihe kann man wirklich, die kann man einfach nicht empfehlen. Die wurde nach 5 Bänden in Japan abgebrochen. Die Handlung ist so krude und wirr erzählt, also es gibt wohl irgendwie eine Dämonenwelt und eine Menschenwelt und ein in der Dämonenwelt geborener Dämonensohn möchte seine Menschenmutter beschützen und es gibt ganz viel Boys Love Aspekte und ganz viel sexuelle Gewalt und also ich bin kaum mitgekommen. Aber wie schon bei Arcana wird da so eine grässliche, albtraumhafte Stimmung aufgebaut, dass ich es immer wieder lese. Einfach um diese unwirkliche, traumhafte oder albtraumhafte Stimmung erleben zu können. Also ich betrachte das dann auch eher wie so ein Artbook. Ich finde den Zeichenstil wirklich sehr, sehr schön. Ist sehr streitbare Meinung, gerade bei der Reihe. Aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr besonders und sehr schön. Und ich betrachte dann einfach die Seiten und die Panels und bin mir nicht sicher, wer mit wem irgendwas macht, weil man auch die Charaktere nicht unbedingt so sehr auseinanderhalten kann. Aber es löst auf jeden Fall etwas sehr, sehr Starkes in mir aus und deswegen möchte ich es nicht hergeben. Das ist ja auch ein Ziel von Kunst und bei mir wurde dieses Ziel erreicht. Ich möchte jetzt aber gar nicht so viel mehr über Lumen Lunae sprechen, bevor sich noch irgendjemand dazu berufen fühlt, sich die 5 Bände zu kaufen und sich dann vielleicht ärgert über das Geld, das verschwendet wurde. Es ist wirklich, ach, ja, es ist schon sehr, sehr besonders. Ja, schnell machen wir weiter oder besser gesagt auch Schluss, bevor ich mich jetzt in ganz widersprüchlichen, merkwürdigen Sätzen verstricke oder weiter über Please Save My Earth schwärme. Das kann durchaus vorkommen. Da stellt sich ganz gern mal ein Rausch ein. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz eine Frage in den Raum werfen und zwar: Habt ihr schon mit dem Chihayafuru Anime auf Crunchyroll begonnen und seid so begeistert, dass ihr die Verlage anschreiben musstet mit der Bitte um Lizenzierung? Nein? Wirklich nicht? Dann los geht's. Bitte. So, und jetzt noch kurz eine Auflistung der genannten Reihen. Das wäre einmal Omniscient Reader auf Webtoon, dann Omnigrim. Den Link dazu werde ich in die Folgenbeschreibung packen, wie erwähnt. Diverse Yokomaki-Reihen, die ich gar nicht näher betiteln kann oder möchte. Arcana, Blame, Children of the Sea, zumindest den Anime, Oventreuer Love Story und Please Save My Earth. Und das war's jetzt wirklich. Ich verspreche es euch. Eventuell hören wir uns ja in 14 Tagen wieder. Und bis dahin macht ihr euch bitte noch die Zeit, die ihr braucht. Und vielleicht schaut ihr noch in Chihayafuro rein. Tschüss. Make me shut up and kiss me.